Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, seid herzlich gegrüßt. Ja, ihr habt schon so ein bisschen mitbekommen, vielleicht in welche Richtung es heute Morgen geht. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht. Die sind sehr alt, stammen aus Rom und es sind zwei Zeugnisse der ersten Christen. Die sind gemalt worden, so um das Jahr 250. Das eine ist ein Wandgemälde. Und das andere eine Glasmalerei. Und die stammen aus den Katakomben in Rom. Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Ja, man geht davon aus, dass die Apostelschüler, also zum Beispiel Timotheus und die anderen, die noch die Apostel gekannt haben, dass so etwa im Jahr 130 nach Christus die letzten gestorben sind. Und wir sind jetzt in einer Zeit etwa 100 Jahre später, als diese Bilder entstanden sind. Und damals gab es zwei Kaiser, die regiert haben. Das war der Kaiser Decius und Valerius. Sagt uns heute nichts mehr. Aber was entscheidend war, dass damals eine ganz schwere Zeit anfing für die Christen. Wir wissen ja, dass die Christen schon unter dem Kaiser Nero verfolgt wurden, dass sie drangsaliert wurden, dass sie getötet wurden, aber das war eine relativ lokale Geschichte und hat sich nicht über das ganze Römische Reich ausgebreitet. Aber jetzt unter diesem Kaiser Decius ums Jahr 250 herum hatten die Römer Schwierigkeiten nach außen hin. Die Germanen haben das Reich bedrängt und man hat sich Gedanken gemacht, wie können wir eine innere Festigkeit wiederherstellen. Und ja, und dann kam der Gedanke, das muss an den Christen liegen, dass wir Probleme haben, unseren Staat zusammenzuhalten. Und der Kaiser Decius hat dann ein Edikt erlassen. Ich kann das mal im Wortlaut vorlesen. Ich sage es jetzt nicht auf Latein, aber was hat er gesagt? Wer die Götter Roms nicht verehrt und dem allmächtigen Kaiser das Opfer verweigert, ist des Religionsfrevels und des Majestätsverbrechens schuldig. Und das galt nicht für Rom nur oder für irgendeine Provinz, sondern für das ganze Römische Reich. Und bestraft wurde das mit ganz schweren Strafen, wenn man sich verweigert hat. Man musste also sich schriftlich bescheinigen lassen, dass man den Göttern geopfert hat. Da hatte man einen entsprechenden Schrieb vorzulegen. Und andernfalls wurden schwere Strafen bis hin zur Todesstrafe angedroht. Und ja, in dieser Zeit schwerer Verfolgung konnten die Christen auch ihre Toten nicht mehr auf den bis dahin zugänglichen öffentlichen Friedhöfen bestatten, sondern sie fingen an, sich in den weichen Untergrund von Rom hineinzugraben. Und dort bestatteten sie ihre Toten und feierten dann auch im Geheimen ihre Gottesdienste. Wenn man nach Rom kommt, es gibt zwei von diesen Katakomben, die man besichtigen kann, das ist aus der Calixtus-Katakombe, so heißt die, also wer da mal hinkommt, kann das sehen. Und nicht wenige dieser Christen zu der Zeit, die in Rom lebten und auch in anderen Teilen des Reiches, starben den Märtyrertod. Und man findet bis heute Inschriften und Bilder in diesen Katakomben, die ganz viel aussagen über das Leben und Sterben dieser Christen. Und ein Bild findet man immer wieder, nämlich, ich glaube, ihr erkennt es, Jesus als den guten Hirten. Jesus hat ja viele Aussagen über sich gemacht. Wir lesen im Johannesevangelium, die Ich-Bin-Worte, nämlich in 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und ich bin der wahre Weinstock. Und alle diese Aussagen sind wichtig für uns, weil wir das Wesen unseres Herrn darin erkennen können. Und von diesen Aussagen hat in der Zeit dieser Nöte und Unsicherheit der ersten Christen und in der Zeit, als sie verfolgt wurden, das Wort Jesu, ich bin der gute Hirte, die frühen Christen immer wieder beschäftigt, wie man aus den Bildern und Inschriften auch in den Katakomben sehen kann. Ja, was wissen wir eigentlich als Stadtbewohner heute von einem guten Hirten? Wir leben ja im Zeitalter der Massentierhaltung. Und wann kriegen wir mal wirklich einen echten Hirten zu Gesicht? Relativ selten. Vielleicht einen Teilzeithüter oder sowas sehen wir vielleicht schon öfter. Und meistens ist das, was wir sehen, schon so ein bisschen romantisch verklärt. Das hat alles etwas von Aussteiger an sich, von Naturbursche, wenn da jemand die Schafe über die Weiden treibt. Aber in der Antike war das ein ganz gängiger Beruf und es war vor allen Dingen auch ein harter Job. Wenn wir heute verstehen wollen, was ein guter Hirte ist, dann müssen wir eigentlich erstmal schauen und wissen, was eigentlich Schafe benötigen. Was sind das für Tiere? Was haben die eigentlich für Eigenschaften? Ja. Okay. Ja, wir wissen alle, das sind Tiere, die in ihrer natürlichen Umgebung vielen Gefahren ausgesetzt sind. Da gibt es wilde Tiere, zum Beispiel Wölfe, die die Schafe reißen können. Das sind auch Tiere, die nicht sehr schnell sind. Und ich habe mal mich erkundigt, Schafe sollen auch sehr schlecht sehen. Das heißt, man geht davon aus, dass ein Schaf ungefähr 13 Meter weit, 12, 13 Meter weit sehen kann, einigermaßen. Und dann ist mehr oder weniger Schluss. Wir wissen, dass Schafe sich mit ihrem Fell verheddern können. Und natürlich, wenn man so ein Schaf beobachtet, ist es in erster Linie darauf konzentriert, Gras zu fressen, das was vor ihm direkt vor der Nase ist. Und manchmal merken Schafe auch nicht, wenn sie sich von der Herde entfernen und verirren sich. Und Schafe sind eigentlich Tiere, die total abhängig sind von ihrem Hirten und ohne einen Hirten eigentlich gar nicht mehr überlebensfähig. Sie brauchen Nahrung, Wasser und Führung. Ja, kommen wir von der natürlichen Herde zur geistlichen Herde Gottes. Als der Apostel Paulus in Milet in Griechenland war, da ließ er die Ältesten der Gemeinde in Ephesus rufen und sagte ihnen Folgendes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe mit allen, die geheiligt sind. Ich möchte jetzt erstmal besonders auf den Vers 28 eingehen, den ich hier auch markiert habe. Welchen Wert hat diese Herde eigentlich in den Augen Gottes? Ich habe mich mal im Internet bei der Landwirtschaftskammer umgeschaut. Ich wollte mal wissen, was ist denn so ein Schaf eigentlich wert? Und da stand drin, also der Schlachtwert eines durchschnittlichen Schafes kann so um die 80 Euro betragen. Der Schlachtwert, nicht der Kaufpreis, sondern der Schlachtwert. Und unter Umständen aber auch weniger. Und eine Herde mit 100 Schafen wäre dann so um die 8.000 Euro wert, wenn man den Schlachtwert mal sich anschaut. Ob das jetzt immer so genau hier so gehandelt wird, weiß ich nicht, aber das waren so tatsächlich aus der Landwirtschaftskammer, was sie gesagt haben. Gott möchte aber überhaupt nicht, dass seine Schafe geschlachtet werden, sondern dass sie Leben und volles Genüge haben. Und als Gott Mensch wurde und selbst auf die Erde kam, da fand er das Volk Gottes in einem erbarmungswürdigen Zustand. Schauen wir mal Matthäus 9 hinein. Ja, da lesen wir, dass das Volk Gottes verängstigt und zerstreut war, weil niemand sich gekümmert hatte. Jesus kam auf die Erde und erfand tatsächlich das Volk Gottes in einem erbarmungswürdigen Zustand vor. Und das heißt, und sie hatten keinen Hirten. Was waren das eigentlich für Zeiten in Israel? Wenn man sich's anschaut, Krankheiten und Seuchen waren an der Tagesordnung. Wenn es damals Corona gegeben hätte, dann wäre das gar nicht aufgefallen. Das wäre eine Lappalie gewesen, über die man nicht weiter geredet hätte, weil es viel Schlimmeres gab als das. Die durchschnittliche Lebensdauer zu der Zeit, als Jesus auf die Erde kam, wird mit 25 bis 30 Jahren angegeben. So, das heißt nicht, dass jeder nur 25 bis 30 Jahre alt wurde, sondern das war halt der Durchschnitt. Ungefähr 10% der Leute haben es bis 60 geschafft, immerhin. Ja, dann hat man festgestellt anhand von Skeletten, die man gefunden hat, dass die Zähne der meisten Leute mit 30 Jahren schon komplett kaputt waren. Das lag daran, dass sie mit Handmühlen gemahlen haben und dieser Abrieb, dieser Schliff hat ihre Zähne dann kaputt gemacht, sodass also mit 30 Jahren der Zahnarzt eigentlich schon nichts mehr zu tun hatte. Zahnärzte gab es eh nicht. Und die Leute hatten massive Probleme, gesundheitliche, dadurch, dass ihre Zähne auch kaputt waren. Bürgerliche Freiheiten, von denen wir heute so viel reden. Das Land war von den Römern besetzt. Und Freiheiten für einfache Leute gab es ohnehin wenig. Und nach der Besetzung, da musste man sich auch noch den Römern fügen. Wenn du als junger Mann zum Beispiel zu deinen Freunden unterwegs warst und du einem Römer begegnest, konnte es passieren, dass du sein Gepäck für ein ganzes Stück tragen musstest. Und wenn man dann Widerstand dagegen leisten wollte, war das alles andere als ratsam. Wir wissen, dass Pilatus mit eiserner Hand regierte. Es war also nicht empfehlenswert, Widerstand gegen Rom zu leisten. Und schon Daniel sagte im Alten Testament, und das beschreibt auch so ein bisschen die Zeit, in die Jesus da hineingekommen ist, Daniel 9, Vers 25, so wisse nun und gib Acht, von der Zeit, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Das heißt also, die Zeiten, als Jesus auf die Erde kam, waren alles andere als schön. Und was hat er gesehen? In den Gesichtern der Menschen, zu denen er gesprochen hat. Zuversicht und Hoffnung. Es gibt ein christliches Lied, in dem wir singen, fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Früh suche ich dein Angesicht, dien ihm, bis sein Tag anbricht. Ich vertraue auf Gott, den Vater, er weist mir den Weg. Dieses Lied kannten die Juden damals zwar nicht, aber zum Beispiel Psalm 33, Vers 11 und 12. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Ich glaube, dass Jesus in viele müde und leere Augen geschaut hat, als er auf die Erde kam. Wo waren die geistlichen Leiter, die dem Volk eine Perspektive aufgezeigt haben? Gottes Heilsplan. Man war ganz im Alltag verfangen. Wie ist es mit uns heute? Man darf wohl annehmen, dass ein Jude in der damaligen Zeit durchaus im Wort Gottes unterwiesen war. Woran hat es dann gefehlt? Gehen wir nochmal zurück zu Paulus in die Apostelgeschichte. Er sagt zu den Ältesten aus Ephesus: Ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Allein das wäre ja aller Ehre wert gewesen. Aber er hat darüber hinaus noch was ganz Entscheidendes getan. Wenn wir in Vers 31 lesen, dann steht da: Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Es ist wichtig, dass ein Schaf gute Nahrung bekommt. Aber ein Schaf kommt nicht zur Ruhe, selbst wenn die Weide grün ist, wenn es Angst hat, wenn es sich verirrt hat, wenn es krank ist. Gute Nahrung allein genügt nicht. Paulus wusste, dass es Zeit und Mühe braucht, damit die Wahrheiten des Evangeliums von jedem erfasst und praktisch umgesetzt werden. Lass uns nochmal Epheser 4 lesen von Vers 11. Da lesen wir: Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in allem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Auf der einen Seite gibt es die Gabe des Lehrers und des Hirten, und es gibt Menschen, die Gott in besonderer Weise zu ihrem Dienst befähigt. Es ist jedoch nicht immer so, dass beide Fähigkeiten in einer Person vereinigt sind oder sein müssen. Aber auch der Hirte muss natürlich sich im Wort auskennen, um Menschen ermahnen und helfen zu können. Aber ich möchte die Frage stellen: Machen wir es uns nicht manchmal zu einfach? Wir sind geneigt, unsere persönliche Verantwortung füreinander einander in Liebe zu dienen, bei jemandem abzugeben, der ganz im Dienst des Herrn steht. Wenn wir dazu mal aufschlagen, 1. Korinther 12, Vers 20. Dann lesen wir: Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ich möchte das noch ein bisschen deutlicher machen, was ich damit meine. Und zwar schauen wir uns da mal die Gemeinde der Thessalonicher an. Die hatten ein paar Mal den Besuch der Apostel bekommen und ihrer Mitarbeiter, wenn sie durch Mazedonien reisten. Und es wird in dem Buch nicht explizit von Ältesten gesprochen, aber es gab einige Brüder, die sich sehr wohl für das Wohl der Gemeinde einsetzten. Und Paulus schreibt dann in Bezug auf diese Brüder das Folgende, 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern, achtet die sich unter euch mühen und euch vorstehen in Herrn und euch ermahnen. Ehrt sie in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Sieht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ja, die Aufforderung, sich zu kümmern, füreinander zu beten, zu trösten, die Nachlässigen zu ermahnen, die Schwachen zu tragen, das ist nicht nur ein Job für die einzelnen Brüder, die der Gemeinde vorstehen, sondern für alle Geschwister. Ich möchte noch einmal einen Vergleich mit dem Hirten vom Anfang anstellen. Wer hört die Stimme des Hirten? Alle Schafe? Ich habe mich mal schlau gemacht, wie das so ist. Und nach dem, was ich mitbekommen habe, sind es vor allen Dingen erstmal die Mutterschafe, die die Stimme des Hirten erkennen. Die Lämmer laufen den Mutterschafen hinterher, wenn der Hirte ruft. Die Mutterschafe kennen die Stimme des Hirten natürlich schon länger und wissen, wie er redet. Und die anderen müssen erst noch die Stimme ihres Herrn kennenlernen. Wenn du also schon lange mit deinem guten Hirten unterwegs bist, dann solltest du die Stimme deines Herrn kennen und eine Orientierung sein für alle, die noch nicht so lange mit dem Herrn unterwegs sind. Und das nicht nur in deinem Eifer für das Studium der Bibel, in deinem privaten Gebetsleben, sondern eben auch in dem, was hier im Thessalonicher Brief genannt ist. Ja, wir haben einen Oberhirten, der sich um seine Schafe kümmert und sie auch dorthin durchführt, wo Menschen nichts mehr tun können. Dahin sollte auch immer unser Blick gerichtet sein, ob wir nun ein Amt haben oder nicht. Im 2. Thessalonicher 5 lesen wir, ich habe es jetzt nicht als Folie, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als sein Zeugnis zur rechten Zeit. Ja, wir können letztlich alle nur Unterhirten dieses einen großen Hirten sein. Aber Gott möchte, dass wir Verantwortung für unsere Brüder und Schwestern übernehmen. Je höher die geistliche Reife und je mehr wir in einer Leitungsverantwortung stehen, umso mehr. Gott war sehr oft unzufrieden mit dem Hirtendienst der Verantwortlichen in Israel, wie er praktisch ausgeübt wurde. Im Alten Testament können wir das nachlesen im Hesekiel 34 von Vers 1. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Und dann kommt, darum hört ihr Hirten des Herrn Wort und Gott fordert Rechenschaft von diesen Hirten. Was bedeutet das für uns in unserer Zeit praktisch? Damals waren es die Könige Israels, die versagt hatten. Aber in unserer Zeit könnte das vielleicht Folgendes bedeuten oder könnten das folgende Fragen Gottes sein, die er an uns stellt. Kümmern wir uns vor allem um uns selbst und unsere Angelegenheiten? Haben wir ein Anspruchsdenken an die Gemeinde oder sind wir selbst bereit, etwas zu geben, auch von unserer Zeit? Es gibt Geschwister mit Problemen, ob nun gesundheitlich, geistlich, familiär oder beruflich. Nehmen wir das überhaupt wahr, auch wenn es nicht sofort öffentlich gesagt wird? Nicht jeder trägt sein Herz auf der Zunge. Haben wir Empathie und versuchen wir praktisch zu helfen? Nehmen wir wahr, wenn plötzlich jemand nicht mehr in die Gemeinde kommt? Wie gehen wir damit um? Jesus wird von den Jüngern gefragt, in Matthäus 24, Vers 4, was das Zeichen für seine Wiederkunft sein wird. Die Jünger fragen ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Und er sagt, geb acht, dass euch niemand irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten, sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören, ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Ja, wir müssen uns überlegen, zu welcher Gruppe wir gehören wollen. Zu den meisten oder zu den wenigen, die bis ans Ende standhalten und gerettet werden. Am Ende nimmt Gott im Alten Testament die Sache selbst in die Hand und sagt in Hesekiel 34, Vers 23, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Was Gott hier in Hesekiel sagt, ist mehr als nur ein Aufruf zu Buße an die Könige Israels. Es ist eigentlich ein Kündigungsschreiben. Gott hatte genug von den Verantwortlichen in Israel. Aber er möchte einen Mann aus dem Haus Davids auf den Thron setzen. Und dieser Mann, der ist eben nicht nur vom Geschlecht Davids, sondern er ist vom Geschlecht Gottes. Und das ist unser Herr Jesus. Diesem Oberhirten, dem sind die ersten Christen bedingungslos bis in den Tod nachgefolgt. Und ihr Zeugnis, das ist in den Katakomben in Rom bis heute sichtbar. Sie haben in größter Not und Bedrängnis und auch bis in den Tod erlebt, was auch der König David schon im Psalm 23 schreiben durfte. Das ist ja der große Hirtenpsalm. Und lesen wir ihn mal. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, ein wunderbarer Psalm und ein Sinn mit wunderbaren Zusagen Gottes. Aber der Herr kann nur unser Hirte sein, wenn er auch der Herr in unserem Leben sein darf. Wenn Jesus der Herr ist, dann sind wir in allem aufgefordert, ihm nachzufolgen. Ich möchte nochmal in 1. Petrus 2, Vers 21 gehen. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen, seinen Fußstapfen. Zu diesem Vorbild gehörte eben auch, dass Jesus der gute Hirte war und ist. Ob wir in Verfolgungszeiten leben, in Corona-Zeiten, im Untergrund, ob wir krank sind oder gesund, ob wir leben oder sterben, möge Gott uns helfen, dass wir auch in der Liebe zu unserem Herrn, zu seiner Gemeinde, zu seinem Schafen, ihm ähnlicher werden. Amen.